Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und
guten
Patrick
Tag.
Linke.
Jetzt bin ich.
Hallo.
Na?
Na?
Wie ist's, Gregor?
Ja, ganz gut.
Ja?
Und dir, Patrick?
Großartig.
Frisch von Mallorca zurück.
So, ne? Gerade gelandet, schon wieder hier im Funkhaus.
Ja, so muss das sein.
Das ist so.
Ne? Ja, hast du was Leckeres gegessen auf Mallorca?
Ja, ich hatte gerade einen Ingwerkeks. Ach so, auf Mallorca.
Ja?
Ich esse ja immer gut auf Mallorca. Ich habe auf Mallorca wieder mal auf dem Berg gegessen.
Ja,
das muss ich dir nicht sagen, das ist ja lecker. Ich hatte dich ja eingeladen, aber du hast es ja vorgezogen, in die Philharmonie zu gehen, was auf Deutsch gesagt Pain in the Ass war, weil es dir nicht gefallen hat. Es war ja sozusagen Schrott.
Na, Schrott.
Es war für den Arsch, auf Deutsch
gesagt. Ja, es hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
So,
ich bin oft in der Philharmonie, muss man sagen. Das war ein Konzert von...
Möchtest du jetzt nicht sagen, weil wir haben es ja gerade niedergemacht. Bitte nennen Sie jetzt keine Namen.
Nein, gut.
Gut. Aber du hättest sensationell essen können.
Das stimmt. Das stimmt.
Und am Schluss gibt es immer Zitronensorbet mit Wodka.
Ja, das stimmt.
Das ist köstlich.
Und dann geht es in Schlangenlinien zurück.
So, es geht ja nur bergab.
Es
geht nur bergab.
Ja, die Gravitation tut da ihriges.
Nein, ich habe eine andere nette Geschichte für alle da draußen, die sich gerne mit Krabben und sowas von sowas ernähren. Ich war tatsächlich, ist im Hafen von Sawyer der einzige Fischladen, den es dort gab. Der hat zugemacht aufgrund der Tatsache, weil die Damen in Rente gegangen sind und der Chef dann gesagt hat, naja, er kriegt jetzt irgendwie auch keine neuen mehr irgendwie oder sowas. Was ich schade finde, sehr, sehr schade, weil das finde ich für so ein kleines Dorf hält das auch nochmal was hoch, ne? So eine Fahne, so guck mal hier,
stimmt.
Fisch und so von den örtlichen Fischern auch tatsächlich.
Ja.
So. Und weil das so ist, kann man jetzt aber im Hafen von Port, also im Hafen von Port gibt es, wenn die Fischer reinkommen, so gegen 17, also 16:30 oder sowas, kann man ab 17:30 vielleicht auch etwas später in den örtlichen Hafen gehen und dann sozusagen ab Fischkutter kaufen.
Ging das vorher nicht?
Das ging vorher, glaube ich, auch. Ich habe mich aber nie darum gekümmert.
Weil es gab ja den Laden.
So.
Ja.
Und jetzt war ich dann da und habe die berühmte Gamba de Sawyer oder die Sawyer-Gamba, die rote Gamba, die ja nicht vergleichbar ist mit anderen Gambas.
Gamben.
Weil sie halt einfach nicht so hart ist, sondern sehr weich, sehr aromatisch. Ich möchte fast sagen, etwas süßer.
Okay.
Ja, so eine Mittelmeer-Gamba. Rot, also ne, so. Und und sie ist aber auch sehr, sehr teuer.
Ja, wieso?
Also richtig teuer.
Wie teuer?
Also das war jetzt mal richtig teuer. Also ich hatte 670 oder 700 Gramm, sage ich jetzt mal, und habe dafür 75 Euro bezahlt.
Oh, das ist aber auch
das ist mal eben
nichts für jeden Tag, oder?
Nein. Das ist auch mal, also das, man muss sich auch dann die Mühe machen, aber das... finde ich wichtig, dass man dann auch die Karkassen, dass man daraus noch einen Fond zieht.
Natürlich.
Und vielleicht dann später im Winter oder wie auch immer oder wann auch immer einen Cappuccino macht oder so, ne? Als Beispiel, so ein Krustentierschäumchen oder sowas.
Ja,
das habe ich tatsächlich gemacht und das ist sensationell. Ne? Das ist richtig geil.
Wie viele Portionen sind das denn dann?
Was? Bei der Gamba, das
waren
für zwei.
Die 700 für zwei?
Für zwei,
okay.
Naja, das war jetzt eine Nudel für zwei. Ne?
Okay, ja, gut.
Da hat jeder irgendwie so ein bisschen was.
Ja,
ne?
Ist ja viel, ja.
Du, aber ganz ehrlich,
ja, man lebt
du gehst
nur
heute
einmal,
in ein...
Du
so,
es
man
trifft
lebt nur
keinen
einmal.
Armen...
Oh, wie die Sprüche. Ganz ehrlich, du gehst, du keine... Jetzt mal, pass mal auf, du gehst in ein Sterne-Restaurant und dann kriegst du ein Stück Salzwiesenlamm. Wenn dieses Stück Salzwiesenlamm, wo du dann für den Hauptgang 70 Euro oder so bezahlst, ne, auf Deutsch gesagt, größer ist als dein kleiner Finger, dann kannst du schon Hurra schreien.
Ja, das stimmt.
Also von daher, machen wir mal jetzt nicht hier, ne, und dann ist das natürlich, klar, dann ist das natürlich rückwärts Sous-Vide und weiß der Kuckuck was gegart und nochmal abgelutscht, aber
rund gelutscht,
genau. Und dann sind dann natürlich auch Aromaten dabei und so ein Käse, alles klar, natürlich.
Käsearomaten. Apropos, ich war gerade noch letztes Wochenende, kurz bevor der Stern weg war, war ich noch ein Stern essen, ich war in der Schote. Nelson Müller ist jetzt umgezogen von Essen mit seiner Schote nach Bergisch Gladbach.
Mhm. Dort. Stimmt, der Stern ist weg.
Ja, der Stern ist weg.
Der
hing er noch an der draußen an der Tür hing er noch. Ich habe mit ihm auch kurz gesprochen. Er sagte auch, wahrscheinlich wird der verschwinden.
Ja, muss.
Weil, Nee, muss nicht.
Ja, ist ja Vortäuschung falscher Tatsache.
Nein.
Es
wurde ein paar Tage später, wurden die 9 Sterne vergeben. Mhm. Und das Restaurant, wenn es umzieht, kann es den wohl mitnehmen, den Stern. Mhm. Ne, weil es sind tatsächlich viele mitgegangen, also Köche und Service und viele aus Essen mitgekommen. Aber dann ein paar Tage später war es dann ja jetzt soweit. Jetzt hat er ihn verloren. Der war dann nicht mehr zeitnah dort, dem Michelin. Aber das war schön. Aber auch, wo du es gerade sagtest, ne, wir sind satt geworden. Ne? Und schon, da wird man ja schon satt. Ne? Das waren ja...
weil der Brotservice auch da ist. Ne? Also wenn die Brot...
Apropos, es gab kein Brot.
Ach, verrückt.
Es Was gab's dann? Kein Brot. Es ging direkt los mit so kleinen Mühlentapas, nennt er das, so kleinen gebackenen Krapfen und so, aber es ist so kleine wie Pralinen. Ne? Mhm. Aber Brotservice gab es nicht, tatsächlich. Es gab zwischendrin mal ein Brioche, aber vorneweg kein Brot. Aber wie auch immer,
aber das ist eine
schöne Location. Ja, wir sind sehr satt geworden, tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Apropos Brot, ich war einen Tag später, ich hatte Besuch, ne, deswegen war ein paar Restaurants, war ich im Augustin.
Du kommst rum.
Aber. Ja, ich komme rum. Ne? Das ist das Restaurant auch von, apropos Stern, der, wie heißt er noch, der Koch vom
Astrein,
genau. Erik Werner.
Erik Werner, ja.
Erik Werner, der hatte bis Januar auch einen Sterneladen in Köln. Den hat er leider zugemacht, da waren wir ein paar Mal. Das war ein sehr schöner Laden eigentlich auch. Mhm. Aber der hat jetzt noch das Augustin, kein Stern, aber ein hervorragender Laden, wenn man ein gutes Restaurant in Köln sucht.
Ja, das war ja jetzt so ein kleiner Restaurantführer für Köln und Umgebung jetzt,
das,
ne?
Das als stimmt, Starter. Das stimmt.
Wenn jetzt nicht dieser Exkurs nach Mallorca gewesen wäre.
Ja, ja, genau. Nur apropos Brot, ich habe jetzt das erste Mal endlich mal Jochen Gaues Brot gegessen. Das wird dann nämlich serviert. Mhm. Und das ist wirklich gut, ne? Mhm. Der Mann kann ja backen. Das ist ja schon echt.
Wie kriegen die das da hin? Wird das geschickt?
Du kannst irgendwo Teigling, ich glaube bei Bosfood kriegst du das auch. Gefroren, muss dann aufbacken. Mhm. Tolles Brot. Mhm. Großartig. Wirklich. Mhm. Und das Lauchöl.
Ja so, weißt,
und das Lauchöl gibt es auch.
Ach,
das Lauchöl, das haben wir damals flaschenweise aus dem Astrein gekauft.
Ja. Hat ja hier, hat übrigens jetzt, wer das gute Lauchöl nachmachen möchte, da gibt es jetzt ein Rezept von Toru Nakamura da aus
drei der Sterne
Schreiberei.
Jetzt. Drei Sterne.
Drei Sterne.
Herzlichen Glückwunsch.
Grüße gehen raus.
Da könnte man sich schon mal glatt die alten Folgen anhören.
Hör mir doch mal zu.
War Gast bei uns.
Ja, weiß ich. Also, bin doch nicht doof. Aber der hat jetzt gerade bei Insta und so weiter fort, hat er gerade sein Lauchöl gemacht, weil das wird ihm auch aus den Händen gekauft. Wie doof.
Okay.
So. Und da ist das Rezept. Easy peasy Rezept.
Okay.
Brauchst noch nicht mal einen Thermomix.
Echt?
Mhm.
Ach, und schmeckt das so gut wie das von Erik Werner?
Ach, fahr doch hin und guck.
Ja, guck ich. So. Guck ich. Ich bin am Wochenende in München, vielleicht schaue ich mal vorbei.
Ich weiß, du triffst da Prominenz, habe ich mir sagen lassen. Ja. Oder du gehst davon aus, dass du Prominenz triffst.
Ja, ich werde sie treffen.
So, du wirst sie in den Arm nehmen, herzen und knuddeln.
Ja, und du zueinander, werden wir sagen.
Das ist richtig. Ja, ja, es gab ja Begebenheiten, da durften wir Fotos machen, aber kein anderer.
Ne? Das stimmt.
In Berlin waren wir eingeladen bei dieser Person.
Ja.
Wir durften mit dem Handy drehen und machen. Wir durften den in den Arm nehmen und die Presse.
Ich glaube, wir haben es einfach gemacht.
Weil wir es können.
So, gut, egal, anderes Thema.
Zusammen sind wir übrigens.
Was sind wir denn zusammen?
Leidenschaftliche Hobbyköche.
Ja, das ist so. Das stimmt.
Einer von uns
ist
passionierter Kochbuchsammler.
Ach was.
Aha.
Ja.
Der andere von uns ist definitiv der bessere Koch.
Ist das so, Patrick? Mhm.
In jeder Folge von unserem Kochbuch.
Woran machst du das fest eigentlich?
Ich kenne Menschen, die mir Dinge verraten und die lobend nach Hause gehen und einfach Sachen dalassen auch. Also,
okay. Okay.
Außerdem habe ich dir schon oft den Arsch gerettet, das möchte ich mal sagen.
Ach, bitte.
Ist so.
Bitte.
Also Nudelgate, ne?
Ach Gott, einmal hat er mit Nudelteig nicht funktioniert.
Ja.
Gott, da hältst du dich immer drauf.
Nö, fest, ne? Aber es gibt verschiedene andere.
Wo soll ich auch mal ausbacken?
Du bringst immer.
Soll ich mal Knödelgate? Vorsicht, ganz dünnes Eis hier, ne?
Nee, du bringst ja auch immer Gerichte an den Tisch und entschuldigst dich schon.
Okay.
Das ist jetzt nicht so.
Es ist ja. Jetzt, das ist nicht
ist
deins,
jetzt,
ne?
Ist nicht so geworden.
Was du machst, ist natürlich alles geil. Komm, das vertagen wir.
In jeder Folge stellen wir euch zwei Kochbücher vor.
Heute sind es drei.
So ist's. Und unterhalten uns am Ende mit jemandem, der mit Kochbüchern zu tun hat, in welcher Rolle auch immer. Ja. Das ist heute ein sehr netter Mensch aus Mainz.
Ja.
Bootshaus.
Frank Buchholz.
So ist's. Der war schon vor 20 Folgen bei uns zu Gast und ist jetzt zur Jubiläumsfolge, zur 80. in der es leider nur Wasser gibt, ja, auch wieder zu Gast.
Das stimmt, aber ist somit unser zweiter Stammgast offiziell. Ne? So. Ali Güngermüsch, Frank Buchholz, willkommen in der illustren Runde.
Ja, und das ist ein sehr spaßiges Interview gewesen. Das liegt aber auch daran, dass es sehr, sehr guten Wein gab.
Ja, sehr guten Wein. Ja,
absolut. Oh. Und auch sehr gutes Essen.
Und es war tolles Wetter und es war sowieso überall alles großartig.
Grüße gehen raus.
Ja. So. Und wenn ihr in der Nähe von Mainz seid,
gibt es nur eine Möglichkeit.
ja, ist so. Es zwingt.
Absolut.
Ja, ja. Muss man ja.
Wollen wir mal kurz die Regie gerne bitten, den Jingle abzufahren?
Check 1.
So. Ich habe dir ein Buch mitgebracht, das kennst du, weil du hast es auch. Mhm. Und das ist ein Buch, was ich sehr schön finde, von Thomas Straker.
Ja.
Es ist deswegen so schön, weil es in Grau ist und vorne drauf ist Thomas Straker, auch in Grau, sehr lässig, nicht mit Gemüsekiste oder mit irgendwelchem Obst in der Hand, sondern lehnt sich einfach auf seinen Tisch, wahrscheinlich im eigenen Restaurant.
Du meinst, es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie?
Ja.
Ja, das sind auch Grautöne mal, ja.
Danke, dass ich das richtig gemacht habe. Der Buchrücken ist gedünst.
Hochprägung.
Gummierte Hochprägung. Und ansonsten ist das von außen schon mal ein Buch, wo man sich erst denkt, na, ist das überhaupt ein Kochbuch? Und das macht es für mich so sympathisch.
Es könnte
ein Roman sein.
Einen künstlerischen, intellektuellen Eindruck.
Ist so. Es heißt Rezepte, die du lieben wirst. Das ist natürlich eine Ansage.
Absolut.
Deswegen stelle ich mal Thomas Straker vor, der den meisten vielleicht nicht so bekannt sein dürfte. Darum geht es. Er ist ein englischer Koch. Er ist auch Restaurantbesitzer. Und vielmehr noch ist er ein sehr erfolgreicher Social-Media-Star. Mhm. Und daher kommt wahrscheinlich auch dann dieses Buch nach Deutschland, übrigens erschienen im Calvey Verlag. Aufgewachsen ist der junge Mann auf einem kleinen Bauernhof in Hertfordshire.
Ja.
Stucks runter.
Ja.
Und schon früh lernte er dort also den elterlichen Gemüseanbau und auch die Küche seiner Mutter kennen. Mhm. So die Mär. Dann arbeitete er, natürlich machte er eine Kochausbildung.
Lernt ja oft die Küche seiner Mutter kennen,
das ist
oder?
Richtig. Hat erstmal eine Kochausbildung gemacht, war in Top-Restaurants auch, in The Dorchester oder bei Dinner and Elliston Street in London und so vieles mehr. Und während der Corona-Zeit, und das macht ihn wahrscheinlich bei dem einen oder anderen bekannt oder vielleicht macht es bei dem einen oder anderen Klick, in der Corona-Zeit hat er als Privatkoch bei einer sehr reichen Familie in Amerika, in Connecticut, gearbeitet. Mhm. Und da gelang ihm der Dreh auf TikTok.
In Connecticut.
So ist's, mit viralen Butter-Videos. Das war auch eine Serie All Things Butter, die über 25 Millionen Aufrufe hatte.
Krass.
Wahrscheinlich jetzt noch mehr, weil wir sind ja schon sehr viral, wenn wir über solche Dinge sprechen.
Viral, ja.
Und dann geht das ja nochmal sehr millionenmäßig nach oben. Was ist jetzt die All Things Butter-Nummer? Er liebt Butter, das ist auch in diesem Buch zu merken, und er hat einfach verschiedene Arten Butter zu machen. Mit Kräutern, mal noch eine Nussbutter und so weiter und so fort. Und hat dann, und ich weiß nicht genau, wie dieser Löffel heißt, du wirst mir wahrscheinlich sagen, wie der Löffel heißt, dann gibt es einen speziellen Löffel für Sorbets oder Nocken zu abstechen oder beziehungsweise...
Nockenlöffel, glaube ich.
Ein Nockenlöffel. Ja. Nennen wir einen Nockenlöffel. Und damit hat er die Butter drapiert und das hat ihn Millionen von Followern
Aber Butterboard, das ist ja gerade immer noch so Trend. Ne? So
ja, das ist ja was anderes.
Ja,
das Butterboard.
Das halt, gut.
Da choppst du ja mehr so die Butter und schmeißt da Zeug drauf.
Ja, genau. Ja, und hast gut,
könnte Physiker auch ein Trend sein, aber das war nicht sein Trend.
Gut, war nicht sein Trend.
Nein. Er geriet dann auch mal in die Kritik, weil er in seinem Restaurant sein weißes Küchenteam fotografierte, also alles Männer, also alles
weiße Männer.
Er hat dann gesagt, die Leute sollen sich doch beruhigen, people need to calm down, was soll das alles? Und er entschuldigte sich dann später für die fehlende Diversität. Ich weiß nicht, ob das jetzt die große Nummer ist.
Es ist schon erstaunlich, ich kenne tatsächlich keine Küche, die... Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Gut. Also, Rezepte, die du lieben wirst. oder Food You Want to Eat auf Englisch. Das ist jetzt also sein Buch und natürlich geht es los mit Butter.
Ja.
Ja, das ist also das prägnante Thema hier, verschiedene Buttersorten, wie man die macht. Ich finde das eigentlich auch schön.
Ja, Butter.
Also ich finde immer nur Butter auf den Tisch stellen, wenn Gäste kommen, das ist
ich liebe Butter.
So, aber jetzt habe ich mit Butter angefangen, ich muss mal nur kurz aber sagen, also Kalwey Verlag habe ich gesagt, es kostet um die 30 Euro, also 29,90 oder 29,95, 272 Seiten und es sind tatsächlich um die 100 Rezepte.
Mhm.
Gut. Also, es geht los mit Butter, dann kommt Brot, Salat, Suppe, Pasta, Fisch, Fleisch, Soßen, Gemüse und Dessert. Es ist, weil es ein ich habe Aussetzer.
Ja, okay. Hallo.
Hallo.
Soll ich mal irgendwo
wahrscheinlich, weil es ein Engländer ist oder weil er in Amerika auch gelebt hat und gewirkt hat. Es ist viel Hummer drin und viel Krabbe.
Okay.
Was man in Deutschland nicht so isst, glaube ich. Ne?
Nee, ich glaube auch nicht.
Also Krabbe habe ich hier selber noch nie gekauft und noch nie zubereitet. Und Gleiches geht mir mit Hummer. Hummer habe ich auch noch nie zubereitet.
Frisch nicht. Ich habe den gerade gegessen. Im gerade erwähnten Augustin gab es Hummer, einen Hummergang. Aber ich habe mal Dosenhummer zubereitet.
Genau. Okay. Also, dann geht es, also Brot habe ich gesagt, das sind so Fladenbrot. Es sind aber auch deine Buns, die er macht. Dann kommen die Salate.
Meine Buns macht er?
Naja, du machst doch deine Buns auch selber, wenn du Burger machst.
Burger-Buns, ja.
Burger-Buns.
Ja. Milchbrötchen.
So ist es. Pasta ist Paccheri, die ich sehr liebe, mit Bärlauchpesto, Chicken Burger, da haben wir es, Brathähnchen mit Salsa Verde, Kirschklafuti bei den Desserts. Also ich muss jetzt nicht alles aufzählen, was er hat. Ich möchte nur über ein paar Sachen sprechen.
Ja.
Also ich habe jetzt natürlich, weil es Sommer ist, sehr viele Salate gemacht. Und da muss ich sagen, das ist schon geil. Also, weil, jetzt als Beispiel, der grüne Bohnensalat, den macht er mit Pfirsichen, mit frischen, jetzt ist ja gerade auch Pfirsichzeit.
Ja.
Dann haut er da noch geröstete Mandeln rein. Das ist schon sehr, sehr köstlich.
Mit Bohnen?
Mit Bohnen. Und dann ordentlich, ich war ein bisschen, weil ich gedacht, boah, da kommt auch ordentlich Honig in das Dressing rein. Ja, aber es macht Sinn.
Ein Dessert, oder?
Nein, das ist ein Salat. Okay. Gleiches geht mit dem Thunfischsalat, denn da macht es einfach ein Gamechanger. Da kommt auch noch Mais rein, muss man vorher den Mais kochen, kennst du ja auch. Macht man auch viel zu selten. Na, viele reißen einfach die Dose auf.
Und schmeißen rein.
So. Das macht, finde ich, keinen Sinn. Bei den Desserts ist es so, dass das alles Klassiker sind. Kennt man alles? Sorbet, Tarte Tatin, Tiramisu, Vanillepudding, Mousse au Chocolat. Bei der Mousse au Chocolat muss ich sagen, da war ich auch kurz. Holla! Muss ich ganz kurz, ich glaube 400 Gramm Schokolade oder 300 Gramm Schokolade ist das nur, aber es sind am Ende 14 Eier.
Oh!
So. Also Grüße gehen raus.
Das klingt lecker.
Wer also jetzt schon Statine nimmt für seinen Cholesterinspiegel, der sollte da nochmal ordentlich nachlegen.
Aber ich glaube, das ist ein Gerücht, dass Eier Cholesterin.
Also es sind 400 Gramm Sahne und 300 Gramm Zartbitterschokolade und dann haut er da 14 Eier.
Ja, sehr gut.
So, das kann man ja mal machen.
Ja.
So, weil sehr vieles Bekanntes drin ist. Aber immer mit so ein bisschen, wo man sagt, ach guck mal, das macht er rein, ach guck mal, hier macht er, ach guck mal da, sind das wahrscheinlich die Rezepte, die du lieben wirst.
Okay.
Ja? Also das macht schon und, Sinn.
Bitte? Ja, du hast schon auch Neues gemacht. Und
absolut.
Okay.
Es sind dann noch Grundrezepte drin für Pesto, für Mayonnaise, Soßen, Joghurt, Nudelteig. Er hat auch einen eigenen Nudelteig. Da kommen wir gleich zu. Deiner ist wahrscheinlich noch besser. Für Hühnerbrühe und so weiter fort. Es ist ein Buch ideal für den Küchenalltag. Also für
jeden
Tag. Man kann da reingucken. Ich liebe ja so Bücher, wo man sagt, ach, ich guck mal schnell rein, was wir heute machen. Guck mal in dem Buch, da findest du auf jeden Fall was. Es sind zugängliche Zutaten, also die sind alle erhältlich im Supermarkt. Er propagiert den Bio-Supermarkt. Diese Rezepte sind nachvollziehbar. Das jetzt noch mal kurz ein Schwenk zum Layout, zur Fotografie und zum Layout. Es ist, der Bildstil gefällt mir sehr, sehr gut, weil es, so wie wir das ja oft haben bei manchen Köchen, die sagen, naja, das wird in der eigenen Küche gekocht und dann zack, 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 kommt das auf den Teller. Also, wie sagt man, perfekt, unperfekt.
Ja.
Ne? So, das ist genau das. Es sind 150 stimmungsvolle, sehr authentische, ehrliche Alltags- Fotos, auch wie er mal den Kürbis schneidet oder wie auch immer.
Aber das sehr stylisch.
Sehr, auch, ne? Sehr ja, stylisch.
Immer mit so ein bisschen Anschnitt oder mal Naturlicht
genau.
Und so. Sehr gut.
Ganz genau. Das Einzige, wo ich ein bisschen ein Problem habe mit der Papierqualität.
Ja,
das ich hatte am Anfang auch das Grüße gehen raus an den Verlag, weil ich habe am Anfang geblättert in diesem Buch und habe gedacht, nach hinten raus, und dann habe ich mit dem Verlagspressechef auch gesprochen, nach hinten raus werden die Blätter dünner.
Ja.
So hatte ich das Gefühl.
Aber?
Das ist mitnichten der Fall. Okay. Ich habe das Buch schon anderen gegeben, die sagen, nee, das ist das.
Du warst im Gefühlschaos.
Ich war im Gefühlschaos. Also da müssen wir uns für entschuldigen, ja. Für den Chaos, den wir vielleicht angerichtet haben. Aber nichtsdestotrotz ist das am Ende ein sehr, sehr schönes Buch geworden.
Gut.
Finde ich. Es ist, das war's eigentlich schon.
Okay. Ne?
Mehr habe ich zu diesem Buch auch gar nicht zu sagen. Ich finde es schön.
Ja, sehr gut. Wie schön findest du es denn? Wir vergeben ja Kochpots, um das zu verifizieren, vergeben wir ja. Kochpots.
Von 0 bis, also 0 ist jetzt schade.
Ja, ist sehr schade.
Und 10 ist, oh, toll.
Ja, besser geht's nicht.
So, 7,5.
Okay, sehr gut.
Sind meine Kochpots.
Gut, sehr gut.
Ja.
Dann, gut, ich muss da auch mal draus kochen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich schaue mir das auch mal genauer an.
Mhm.
So.
Vielleicht mal was mit Krabbe.
Vielleicht mal was mit Krabbe. Ist auch schwer zu kriegen, Krabbe. Ne? Und die Dinger, also ich bin auch da nicht imstande, glaube ich, vernünftig Krabbenfleisch aus so einem Tier rauszuholen.
Mhm. Würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen.
Nee, nicht so direkt. Ne? Kriegt man bestimmt irgendwie so, raus. Ich weiß, so mit so einem Nussknacker, ne? die Zangen irgendwie kaputt machen und so. Mhm. Aber da habe ich keine Erfahrung mit. Vielleicht.
Ich würde mir auch nicht zutrauen, einen lebenden Hummer zu machen. Das würde ich mir. Man soll das ja kochen, das Wasser.
Da habe ich keine Lust zu. Ich hätte keine Lust. Also ehrlich gesagt, Tiere sollen andere töten. Nicht, schon okay.
Ich bekomme gerade tatsächlich, wo du das sagst, bei TikTok oder bei Insta kriege ich manchmal so Videos ausgespielt, wie die lebende Krebse einfach nur in die Pfanne reinschmeißen und die Krebse versuchen, da wieder rauszuflüchten.
Ja, ekelhaft, oder?
Das ist widerlich.
Ja, ist ekelhaft.
Also
Tiere essen ist ja eh schon kein so schönes Thema. Ne?
Für viele nicht,
nee,
ja. Aber wenn das ein Tier ist, dann soll das doch bitte gut gelebt haben und am Ende
schnell
einen
sterben.
Schnellen Tod haben,
ja,
oder?
Das ist schon echt widerlich. Und das ist auch nicht lustig, ich verstehe das auch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Na gut, aber eine Auster essen wir dann doch demnächst wieder, ne? Das ist unsere Doppelmoral.
Patrick. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis.
Habe ich ja letztens auch so eine schöne Story von zwei Menschen, die dann auf einmal erfahren hatten, als sie die Auster im Mund haben, dass das Tier noch lebt. Das fanden die beide nicht so appetitlich.
Okay.
Ach ja, ich weiß auch nicht. Jetzt ist die Stimmung am Ende, am Boden.
Mhm.
Machen wir doch schnell einen gute Laune Schnellkochpott.
Ja.
Der Schnellkochpott.
Ich habe ein Buch dabei, das nennt sich Sterne und Gerneköche. Das ist ein Benefizkochbuch. Das will hier Kulinarik mit Sozialem nicht will, das tut es. Ne? Dies verbindet Kulinarik mit sozialem Engagement. Das vereint hier 50 wirklich schöne erstklassige Rezepte von einer Menge renommierter Köche. Also jeder einzelne, insofern sind es auch fast 50. Ich sag mal, wer da mitgemacht hat. Hannes Arendtholz von Foodboom, den kennt man vielleicht von TikTok, Instagram oder so. Mhm. Viktoria Fuchs, Ralf Zacherl, Luki Maurer, Marco Müller aus dem Rutz in Berlin, Anton Schmaus, Alexander Wulff, Mike Süßer, Sebastian Lege, Mario Kotaska, Franz Keller, Frank Buchholz, Stefan Marquardt, Ralf Boos von Boos Food, Axel Schmidt, der Brotsommelier, den kennt man vielleicht auch von Social Media, Sepp Schellhorn, Johann Lafer und. Das Spannende an dem Buch ist, oder das Schöne an dem Buch ist, dass der gesamte Erlös fließt in die Hilfsangebote des VfG Bonn, insbesondere in das VfG Kontaktcafé in Bonn. Da unterstützt man ganz praktisch Menschen in sozialen Notlagen. Das Café bietet neben einem warmen Mittagessen auch medizinische Hilfe, Kleiderkammer, Beratung, Pflege und ist für viele somit ein wichtiger Anlaufpunkt in Bonn. Herausgegeben wurde das Buch von Hans-Joachim Fandl. Mhm. Der nennt sich auch Grill- und Chill-Master. Den findet man auch online bei Instagram zum Beispiel. Und er als Teil der Initiative Zusammenstonnen von Hetze.
Mhm.
Die Initiative ist für zahlreiche soziale Projekte in Bonn bekannt und setzt sich seit Jahren für Menschen in Not ein. Also das hat jetzt Stern und Gerneköche hat jetzt nicht nur eine große kulinarische Bandbreite und eine hohe Qualität der Rezepte, sondern ist halt auch ein soziales Engagement, was dahinter steht. Wer gerne kocht und gleichzeitig Gutes tun möchte, kaufe doch bitte dieses Buch. Das ist auch toll als Geschenk. 20 schön investierte Euros. Das gibt es außerhalb Bonns nur per Online-Bestellung. Den Link, den findet ihr in den Shownotes,
wenn
das Interesse sein sollte. So. Mhm. Ne? Und was sagst du?
Ja, schön. Ist schön gemacht. Mit diesem Kochbot drauf.
Ja. Genau. Ja, das war's schon dazu.
Ja.
Kommen wir doch direkt zum
Zack.
Check 2.
Mhm. Check 2.
Frank Buchholz hat ein neues Buch gemacht. Das 13., wenn ich richtig gelesen habe. Pasta e Basta. Also ein Nudelbuch nochmal eins. Mal schauen, ob sich das lohnt. Die meisten haben ja schon irgendwie ein Nudelbuch im Regal stehen.
Mhm. Du erstmal, hast ja auch einige.
Ja, nicht so viele. Es geht. Ja. Müssen wir mal bei dir gucken. Da stehen bestimmt noch ein paar, oder?
Hast Nudelbücher?
Du ein hast du ein Lieblingsnudelbuch? Hast du ein Nudelbuch?
Ein Lieblingsnudelbuch?
Ja.
Nein.
Nein?
Gut. Hast du ein Lieblingsnudelbuch?
Jetzt ja.
Jetzt ja. Gut.
Also Frank Buchholz, mal kurz nochmal vorstellen, der ist vielfach ausgezeichneter deutscher Spitzenkoch, Fernsehkoch, Kochbuchautor. Seine Ausbildung absolvierte er bei Küchenchefs wie Franz Feckel, Heinz Winkler oder Gerd Käfer. Hat gearbeitet unter anderem in den legendären Käferstuben in München, im Restaurant Tristan auf Mallorca. Es war damals, ist mittlerweile, glaube ich, geschlossen, war damals so das Restaurant auf Mallorca.
Das gibt es nicht mehr.
Ja, ja, sagte ich.
Die hatten eine Wasserkarte, wahrscheinlich hat sie das getötet.
Naja,
nee, das war so ein Wasserlager. Da hast du das Fidschi-Wasser, das gibt es ja jetzt, kostet ja, glaube ich, was, weiß ich nicht, 2 Euro oder ja, diese Plastikdose. Ja. Die hat damals irgendwie 30 Euro oder sowas gekostet.
Und war lecker?
Ich habe mich daran nicht beteiligt.
Okay,
ich war da mal essen, tatsächlich. Ja. Schweiger war der Koch da. Der,
ach, hier, der Münchner Schweiger? Der
war der Münchner? Nee. Ich habe mich mit seiner Geschichte nicht auseinandergesetzt. Okay. Jetzt kocht er auf der Platte, auf der heißen Platte auf dem Parkhaus in Palma.
Okay.
Oben hat er so ein Restaurant.
Okay.
Ja.
Gut.
Das ist, oder weiß nicht, ob der jetzt noch kocht, weiß ich, aber sein Restaurant ist dann auf der Platte da oben auf dem Parkhaus gewesen. So.
Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber es ist wahrscheinlich ein ganz schönes Restaurant.
Wahrscheinlich ist es das. Ich war da noch nicht.
Okay, okay.
Ich war da noch nicht. Man sitzt, glaube ich, ich bin ja nicht so ein Parkhausgänger.
Ja.
Genau.
Okay. Bei Marchesi in Mailand hat Frank Buchholz auch noch gekocht. Der hatte, ich weiß nicht, ob zu seiner Zeit oder später 3 Sterne, also auch ein Top-Restaurant. 99 wurde vom Gourmillot als innovativster Koch des Jahres ausgezeichnet. Mhm. 2007 erhielt sein Restaurant Buchholz in Mainz einen Stern vom Michelin. Mhm. 2012 wurde vom Aral Schlemmer Atlas als Aufsteiger des Jahres geehrt. Bekannt wurde Frank Buchholz ja im breiten Publikum durch Auftritte in TV-Kochsendungen wie Kochduell, die Männerkochschule, Beef Buddies oder zu deinem Leidwesen auch in der Kocharena.
Da ja, durftest, da war er auch, ja.
Da durftest du ihn mal gegen ihn antreten.
Da durfte ich gegen ihn antreten und habe verloren,
ja.
Weil Frank Buchholz eine Gamba auf den Teller gelegt hat, die eigentlich nicht zu dem Rezept bzw. zu dem ausgelobten Gericht gehörte.
Ja, aber so
aber
geht's.
Er servierte noch eine Gamba.
Ja.
Und das hat offensichtlich die Jury so von den Augen.
Nur die Gamba war es.
Nur die Gamba war es.
Nee, so, ansonsten hat er total mies gekocht und was weg, aber die Gamba war es, ne?
Ich habe auch ganz gut gekocht.
Ja, natürlich.
Aber bei mir war auch der Radicchio Castelfranco plötzlich bitter.
Ja.
Wo ich gedacht habe, ja, verrückt. Ein Ei schmeckt nach Ei, eine Zitrone schmeckt nach Zitrone, die ist auch bitter.
Und Radicchio?
Aber bei Castelfranco hat die Chefin die Verlagschefin vom Essen und Trinken hat gesagt, ah, der Radicchio ist bitter. Und ich habe damals gekocht mit Sante de Santis.
Ja.
Ja, der hat mir geholfen dann. Mhm. So hieß das damals. Sie stand mir dann so nebenbei. Also Tipps durfte er nicht geben. Der hat auch gesagt, was hat die denn jetzt? Da sag ich, ja, es tut mir leid. Deswegen verliere. Und ich habe dann auch verloren, nicht nur wegen der Gamba, sondern weil mein Radicchio bitter war.
Ja,
so,
ein bisschen
da kann ich natürlich, da war ich natürlich auch ein Stück weit von den Socken.
Ja.
So, wie man sowas als Chefin bei Essen und Trinken sagen kann. Also ich meine, nicht sagen, kann natürlich alles sagen.
Hat es einfach nicht geschmeckt.
So.
Die muss das irgendwo festmachen. Ja, es war einfach
der Radicchio
von vorne bis hinten hat es nicht geschmeckt, ja, genau. Und die musste irgendwas sagen. So Heinz Hormann war auch dabei, oder? Der ist gerade gestorben, haben wir gerade erfahren. Ne? Wusstest du das?
Wer ist gestorben?
Heinz Hormann.
Ja, der ist immer an den Tisch gekommen und erstmal von oben runter geguckt. Ne? So.
Ja, okay.
Ja, das war
schon mal so.
Der stand doch immer dann fünf Minuten und die Kamera hat ihn eingefangen und alle haben gesagt, ach toll.
Das ist übrigens, alle, die das nicht gesehen haben, war der Vorläufer von Grill, den Hänsler. Ja. Ganz ähnliches Konzept, nur mit ohne Hänsler.
Ja, aber jetzt hier nicht abschweifen.
Ja,
Pasta
ja, ja.
E basta.
So. Ja, okay, Entschuldigung,
Zeit,
du musst weg.
Ne? Zeit rennt.
Ja, zur Zeit macht er immer noch einen TV, der macht immer noch Lecker an Bord mit
Björn Freitag,
genau.
Da. Sehr schöne Sendung.
Genau, die läuft hier im WDR-Fernsehen.
Mhm. Da sollten wir einfach mal mitfahren.
Allerdings.
Können wir nicht einfach mal mit?
Ja,
wenn wir, wenn der da immer gefilmt wird, wieder radelt, dann radeln wir einfach mit.
Ja.
Und gehen dann auch mal zu so einem Gin-Tasting oder zu einem Käsemann.
Und zum holländischen Käsemann.
Genau.
Und
dann, dann sprechen wir auch holländisch mit denen.
Natürlich.
Das können wir.
Ja, nach ein paar Flaschen Wein geht das.
So.
So, nach seiner 2015, glaube ich, hat er sein Restaurant Buchholz in Mainz geschlossen. Mhm. Betreibt nach wie vor das Bootshaus in Mainz, wo wir waren, haben wir gerade schon erwähnt. Mhm. Und seine Kochschule, Kochwerkstatt in den alten Räumen seines Restaurants.
Ja.
Jetzt, dass endlich Pasta e Basta, sein 13. Buch, wenn ich richtig gezählt habe. Der erste Eindruck von dem Buch ist wertig. Da ist der Pasta-Schriftzug so in knallrot vorne drauf, in Hochprägung. Mhm. Knallrot, ringsherum ein bisschen so pastellgrün, sag ich mal. Das sind so die vorherrschenden Farben. Das Foto des Autors vorne drauf, das halte ich ja oft so ein bisschen für verzichtbar.
Mhm.
Vor allen Dingen, weil man jetzt, auch wenn man gerade dein Cover gesehen hat, oder das hat ja Vivi D'Angelo in unserer vorletzten Folge gesagt, dass der Superfotograf Per Anders Jørgensen 3 Jahre für ein Porträt braucht.
Mhm.
Man sieht dann manchmal schon, dass das hier schon deutlich schneller gegangen ist.
Ja.
Aber was soll's, verkauft sich offensichtlich gut.
Ja.
Dann mal blättern. Die Fotos von Jan Brettschneider, die sind schon wirklich, das ist mehr als nur normales Foodporn. Die sind wirklich schön, die transportieren Atmosphäre, machen Appetit und zeigen, dass Pasta dann doch mehr ist als nur Nudeln mit Soße. Das ist alles extrem nah dran und manchmal ungewöhnliche Perspektiven, so ganz so nur den Rand oder so, ne, wo du die Nudeln dann sieht man nur so leicht oben rauskommen. Und was ich finde, die Bilder, die sehen alle größer aus, als sie sind. Geht dir das auch so?
Die Bilder sehen größer aus,
als sie sind? Ja, die sehen so groß aus. Das sieht alles so groß aus, findest du nicht?
Das ist halt eine Nahaufnahme.
Ja, aber dadurch wirken die so groß. Egal. Finde ich sehr
egal
schön.
Ist das nicht.
Ja, wenn das bei dir wirkt, offensichtlich nicht. Du bist ja auch so ein stumpfer Klotz. So. Findest du
das
nicht?
Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, mich heute beleidigen zu lassen.
Okay.
Also reicht es dir nicht, dass ich verloren habe gegen Buchholz?
Ach Gott.
Musst du jetzt
ist
noch
der Stachel
so eine,
noch so?
Das so ist doch, musst du dann
das ist doch über das 10 Jahre
auch,
her.
Das Messer
über,
auch noch drehen,
über
oder was?
10 Jahre
Ja, ich habe das eh vergessen.
Ja.
So.
Tut mir leid, dass ich das wieder aufgerissen habe, die alte Wunde.
Na, es macht nichts. Ich mach das nicht.
Gut, das alles, was ich auch finde, auf sehr schönem, dicken, wertigen Papier, das macht Spaß zu blättern.
Das ist richtig.
Und da reinzuschauen.
Ja.
Und für mehlige Hände, die man ja immer hat, wenn man Nudeln macht, es gibt ein Lesebändchen.
Mhm.
So, wunderbar. 65 Rezepte sind es auf 176 Seiten. Zu haben ist das Ganze für 32 Euro. Erschienen beim Hölker Verlag. Gehen wir mal rein. Das ist alles erfrischend wenig Blabla. Das ist so ein bisschen, das ist so sehr direkt auf die 12. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so der Ruhrpott-Style. Ne? So ein bisschen ohne drumherum reden geht es direkt zum Wesentlichen, hier geht's schnell zur Sache.
Ja.
Nach einem ganz kurzen Vorwort, das erste von insgesamt 6 Kapiteln, Grundwissen Pasta. Hier gibt's jetzt auch kein großes Drumherum-Gerede. Da werden nun mal die wirklich wichtigsten Utensilien vorgestellt zur Pasta-Herstellung, also Nudelmaschine, Ravioli-Ausstecher, Teigrädchen und so weiter. Da muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe mir jetzt endlich mal ein vernünftiges Teigrädchen, ein italienisches, gegönnt.
Bin so stolz auf dich.
Für 50 Euro.
Hm.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Hm.
Kauft euch mal einmal im Leben ein vernünftiges Teigrädchen, wenn ihr öfter Nudeln selber macht.
Hm.
Das ist großartig. Es rollt von selbst, es schneidet sofort durch. Das ist eine perfekte Zackenfransung, ich weiß nicht. Hat bestimmt.
Nimmst du das auch abends mit ins Bett?
Ich weiß, vielleicht, ja, jetzt wo du sagst, mache ich das.
Das hat
vielleicht
so einen Anschein.
auch in diesem Kapitel sind die wirklich großartigen Nudelteige. Der Grundteig ist drin und dann gibt es noch einen grünen, einen roten, einen schwarzen und einen gestreiften. Aha. Kleine grafische Übersicht der Nudelsorten. Und vier sehr gute Step-by-Step-Anleitungen zur Herstellung von Caramelli, Tortellini, Ravioli und Gnocchi, wie man die macht.
Ja.
Dann gibt es die vier Hauptkapitel.
Eigentlich schade, dass die Agnolotti-Beschreibung nicht drin ist, wie man die macht, weil offensichtlich sein Signature-Ding.
Ja, ne? Das verrät er nicht.
Das verrät er nicht.
Nee, das verrät er nicht.
Gut, da.
Das bleibt natürlich sein Geheimnis.
Das bleibt sein Geheimnis.
Ja, vielleicht im Rezept, das war, ich habe keine gemacht.
Nee. Nein.
Aber das kann man vielleicht auch googeln, weil dieses Buch ist, da kommen wir später. Auf das Zitat kommen wir vielleicht noch später. Mhm. Oder?
Ja.
Dann gibt es die vier wirklich sinnvollen Hauptkapitel, und zwar vegetarisch mit Fleisch, Meeresfrüchten und gefüllte Pasta. Mhm. Am Ende noch ein Kapitel mit Grundrezepten, hauptsächlich Fonds. Die Rezepte, es gibt ein paar wenige obligatorische, man könnte auch sagen erwartbare Klassiker wie Spaghettini aglio e olio e peperoncini oder Spaghetti Carbonara oder die Lasagne alla Bolognese, die natürlich auch da drin sein muss, weil Frank eine sehr starke Kindheitserinnerung an dieses Gericht hat. Da ist mir nur aufgefallen, da packt er so als kleine Geheimzutat Ahornsirup rein. Mhm. Finde ich gut.
Absolut.
Ahornsirup ist eine tolle Zutat. Mhm. Das macht immer so Karamell-Gusto, ohne Karamell machen zu müssen.
Auch in Salatsoßen.
Alles.
So.
Ahornsirup ist die Geheimwaffe.
Ja, ist.
Ja, ist so. Vielleicht kriegen wir von der kanadischen Ahornsirup einen Gutschein.
Also,
oder?
Wir gehen ja sowieso mit jeder Folge viral. Wir kriegen eigene Ahornbäume.
Ja. Ja, natürlich.
Mit unserem Label.
Ja, natürlich. Dann, die meisten Rezepte, die sind dann aber schon was Besonderes. Das sind so schon so Buchholzrezepte. Ich zähle jetzt einfach mal die auf, die ich gemacht habe. Zum Beispiel Gnocchi mit geschmorter Aubergine, Rucola und Burrata. Großartige Vorspeise, ganz toll. Frischkäse Ravioli mit Pinienkernen, Salbeibutter. Concilioni in gelber Tomaten-Wodka-Soße. Offene Lasagne habe ich auch gemacht, Tricolore, also mit drei verschiedenfarbigen Teigen, mit Frühlingsgemüse und Spargelragout. Das geht dann aber auch schon über zwei Seiten, da muss man schon ein bisschen sich länger mit beschäftigen. Pappardelle mit Fenchel, Salsiccia und Bergamott habe ich auch gemacht. Sehr schön. Man sollte Folgendes beachten, es gibt ja oft die Kritik, dass man Zutaten bekäme, man nicht hier im Supermarkt nebenan. Das ist bei manchen Rezepten hier, also das finden wir immer so ein bisschen läppsch, diese Kritik, weil es oft nicht stimmt oder man denkt ja, dann bestell's doch. Aber hier gibt es ein paar Zutaten, da muss man schon ein bisschen gucken. Ne? Ja. Ich sag mal hier, allein die gelben Tomaten zum Beispiel, diese gelbe Tomatensauce. Gelbe Tomaten gibt's jetzt nicht unbedingt in einem Edeka, Rewe oder was, oder Aldi. Da muss man schon mal italienischen Spezialitätenmarkt oder halt online. Ne? Mhm. Eingelegte Bergamott kriegt man auch nicht unbedingt. Misopulver benutzt er mal. Oder auch mal feinere Zutaten wie Jakobsmuscheln, Wintertrüffel oder Kaviar.
Naja, gelbe Tomaten weiß ich auch nicht. Das sieht
das
vielleicht,
ist nur optisch.
Das ist optisch, ne?
Ja,
genau. Das macht, optisch. Weiß ich nicht, ob das geschmacklich irgendwie, nein.
Nee, wahrscheinlich.
Es gibt jetzt auch Heinz Ketchup, gibt's jetzt auch in farblos.
Ja.
Mit diesem, das weiß ich nicht, ob das Sinn macht.
Aber ja, bitte.
Das ist ja wie dieses weiße Tomaten, Ding.
Ja,
hat ja Lafer damals Tomaten gemacht. Ja, war vielleicht einer der ersten. In seinem Buch damals, viele Monde ist es her, hat er doch dieses Schnittchen gemacht, weiße Tomatensauce mit Gelatine.
Ich habe schon öfter weiße Tomatensauce,
ja,
das ist ganz lecker. Es schmeckt schon ein bisschen anders, weil man hängt die ab über Nacht, ne?
Ja.
Lässt die raustropfen und die Flüssigkeit nutzt man, die ist dann tatsächlich farblos.
Mhm. Verrückt, habe ich gerade eben gesagt. Ne?
Was?
Dass man dass es farblos ist. Ja,
ja, aber dass man es abhängt, hast du nicht gesagt.
Nee, das habe ich gesagt.
Ja.
Ja, lass uns mal wieder abhängen. Am Ende schmeckt es aber nach Tomatensaft, oder?
Ja, aber ein bisschen feiner vielleicht.
Ach, verrückt.
Ja, ich habe öfter eine weiße Bolognese gemacht, also das macht schon Spaß. Mhm. Ist egal.
Na, das ist egal.
Naja, gut. In deinen vielen Kochbüchern findest du vielleicht auch mal das eine oder andere Rezept der Art. Mhm. Viele Rezepte haben auch mal 30 Zutaten oder mehr. Ne? Da muss man schon ein bisschen gucken. Auf Garzeiten verzichtet der eigentlich in der Regel somit auch immer auf die Angabe, wie lange so ein Rezept dauert. Auch da muss man schauen, gerade wenn man gerade beginnt, sich mit der Kulinarik der Selbstgemachten zu beschäftigen.
Gibt es aber ein schönes Zitat aus dem Interview.
Ja. Nachher, ne? Ach so, was? Ach so, ja, genau. Das war ja gerade, dass ich gerade schon runtergeschluckt habe.
Ja.
Das ging ja hier um das Kartoffeldämpfen. Es werden nämlich, ja, gibt öfter so Arbeitsschritte, die werden nicht weiter erklärt. Da steht dann für den Gnocchi zum Beispiel einfach Kartoffel dämpfen. Da steht nicht, wie das funktioniert und wie lange und so, sondern steht nur Kartoffeln dämpfen. So. Und dazu gibt es ein Zitat.
Ja.
Ich finde das alles super. Als Anfänger muss man sich da vor dem Kochen wissen, ob man Lust hat, sich auf dieses Abenteuer dann einzulassen. Sollte man vielleicht nicht unbedingt als erstes für Gäste machen, sondern vielleicht das vorher mal üben. Es gibt allerdings wirklich viele Rezepte, die auch sehr einfach zu bewerkstelligen sind da drin. Die kann man dann gut machen. Mhm. Also, Pasta e Basta, super vielseitiges Kochbuch, das die italienische Pastaküche in ihrer ganzen Bandbreite feiert. Allerdings auch ein paar Buchholz-Specials drin, die vielleicht so ein sehr konservativer Uritaliener so nicht machen würde. Zum Beispiel bei dieser gelben Tomatensauce, die ich gemacht habe, die wird ein bisschen mit Mehl abgebunden. Ich glaube, das macht ein Italiener nicht unbedingt. Dadurch wird die halt sehr fest und klebt sehr an den Nudeln dran. Was aber schon wirklich auch macht ja Sinn. Kann man mal machen, fand ich ganz spannend. Da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei. Von alles, von klassisch bis raffiniert, vielerlei. Das finde ich eine tolle, relevante Bereicherung auf dem nicht gerade kleinen Pasta-Buchmarkt. Und es ist eine Einladung, sich Zeit zu nehmen, Neues auszuprobieren und die Zeit am Herd zu genießen.
Das hast du aber toll formuliert.
Ja, ne? So ist das.
Ja.
Und wir vergeben nach wie vor Kochpots.
So.
Von 0 bis 10. Und ich gebe diesem Buch 8,5 Kochpots.
Guck mal.
Ne? Und wie immer auch bei diesem Buch. Den Link zu dem Buch gibt es bei uns in den Shownotes, da könnt ihr es euch genauer anschauen oder auch direkt bestellen.
Ja.
Na?
Desserts haben wir keine. Ne?
Desserts haben wir keine.
Nudeldessert.
Nein.
Gut.
Nein, jetzt fragst du mich was.
Nee, ist nicht.
Nein. Finde ich sehr sinnvoll.
Ja, natürlich. Ne?
Also süße ich habe mal, es wird mir immer noch vorgehalten, das ist, glaube ich, knapp 30 Jahre her, habe ich mal Schokoladennudeln probiert. Ne? Das ist immer noch in dem Freundeskreis ein Running Gag, meine Schokonudeln, die vollkommen daneben gegangen sind. Von Ralf Zacherl war das Rezept.
Sind daneben gegangen, ne?
Die sind voll daneben gegangen, ja.
Nudelteig war bei dir immer schon schwierig eigentlich, ne? Dass du jetzt hier Pasta e Basta hier hochkommst. Schwierig, finde ich. Wir haben uns mit
Frank heißt der, Buchholz, haben wir uns unterhalten. Genau,
ja.
Da hören wir mal rein, oder?
So.
Das Interview.
Frank Buchholz, schön, dass wir wieder hier sind. Du hast ein neues Büchelein geschrieben.
Toll, dass ihr hier seid.
Ja, kaum 20 Folgen später. Ne?
Ja, genau.
Und damit bist du offiziell unser zweiter Stammgast in unserem Podcast.
Neben Ali Güngen, der auch es zweimal geschafft hat.
Ja, das ehrt mich sehr. Ja.
So, und jetzt Pasta e Basta.
Ja.
Welcher Nudelmoment hat dich denn bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Also das habe ich euch letztes Mal schon erzählt. dass ich mal so ein Schlüsselerlebnis hatte auf dem Weg. Also ich habe einen italienischen Ziehvater aus Apulien und für alle, die das noch nicht wissen, sage ich das nochmal. Und den nenne ich Papa. Und wir sind früher immer in den Urlaub gefahren und da ging es dann tanken, wurde angehalten, da musste er zwangsläufig anhalten. Dann durften wir ins WC und wehe dem, wir waren nicht pünktlich wieder da, dann wäre der ohne uns gefahren. Und irgendwann hat er sich mal einfallen lassen, weil wir immer gesagt haben, wir würden gerne mal irgendwo, wo es schön ist, außer in Apulien, in Italien, übernachten. Das haben wir nicht gemacht, aber zum Mittagessen hat er uns eingeladen. Und das war meine erste Lasagne, die ich gegessen habe und ich habe tausendmal schon versucht, diese Lasagne nachzukochen. Aber das ist einfach so ein Erlebnis, da kriege ich heute noch, wenn ich dran denke, Gänsehaut. Einfach lecker, ehrlich, schön.
Aber das sind dann so Momente, die kann man auch nicht wiederholen. Ne? Da geht es ja auch ums Drumherum, um die Situation.
Ja, das war gar nicht so romantisch, aber es war einfach unheimlich lecker, war das. Und ich war jetzt, ich bin ja Borussia Dortmund Fan und Mainz 05 natürlich auch, aber Borussia Dortmund Fan bin ich länger. Ja. Und da war ich jetzt auch im Januar in Bologna und da ging es gar nicht wirklich ums Spiel. Also ich habe Freunde aus Dortmund getroffen und Bologna ist ja vermeintlich die Hauptstadt der Bolognese und der Pasta. Und also erste Mal Bologna und sobald ich wieder Zeit habe, werde ich wieder nach Bologna fahren, weil da wird Pasta machen wirklich zelebriert. Das sind so wie so kleine Juweliere da. Wenn man da einkaufen geht, Pasta kaufen geht, da denkst du, du gehst zum Juwelier. Das fand ich schon einfach geil.
Aber für viele ist Pasta selber machen pain in the ass. Ne? Die sagen so, oh,
was
Gott,
ist das? Mich,
also das Schmerzen am Arm im Hintern. Schön übersetzt. Finde ich gut. Schöner Einstieg auch. Wir sitzen ja noch nicht so lange hier im Bootshaus in Mainz. Nein, aber es ist wirklich viel sagen, Mensch, ich sitze da in der Küche, ich habe Mehl überall, ich kämpfe gegen allen möglichen Sachen. Warum ist es dann doch sinnvoll und wichtig, Pasta selber zu machen?
Ich fange mal an mit der deutschen Pasta, also die ganz klassische Spätzle. Und wenn man sowas mal handgeschabt gegessen hat und einen schönen Teig gemacht hat mit Eiern und das ordentlich aufgeschlagen hat, das ist einfach, da muss man nicht viel haben. Ja, gute Butter, gute deutsche Butter, um die ein bisschen anzuschwenken. Und das ist einfach lecker. Ne? Und das ist gar nicht so aufwendig. Und ich finde einfach, wenn man sowas selber macht und lädt Gäste ein, das ist mehr an Hochachtung den Gästen gegenüber kann man gar nicht haben. Das ist wirkliche Liebe.
Da möchte ich gleich einsteigen. Dieses Buch hat auf der Rückseite etwas, weil du sagst, wenn ich Gäste habe. Selbstgemachte Pasta ist für mich ein Zeichen echter Wertschätzung, steht da auf der Rückseite. Das ist schöner als jeder Blumenstrauß. Das heißt, wer Herrn Buchholz zu Gast hat, wer einlädt, kriegt eine Packung Pasta oder kein Blumenstrauß? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich werde jetzt nicht so oft eingeladen, weil ich meistens immer abgesagt habe, abends bin ich am liebsten wie jetzt auch in meinem Geschäft oder gebe einen Kochkurs oder irgendwas anderes und deswegen reduziert sich das, aber ich habe mir das wirklich angewöhnt, dass ich frisch gemachte Nudeln mitbringe und dann auch eine Soße dazu, weil das ist ein gutes Essen, das ist einfach dauerhaft in, also zumindest bei mir in Erinnerung geblieben. Ja. Und ich denke, was Schöneres als selbstgemachte Sachen mitzubringen, ein Blumenstrauß, der hält eine Woche. Und dann hat man auch schon vergessen, wie er aussah. Und er macht auch nur Dreck. Und das andere, das ist einfach, oh Gott. Das andere ist einfach, was bleibt als Erinnerung und ganz besondere Wertschätzung, finde ich.
Finde ich gut.
Jetzt gibt es ja schon das eine oder andere Pasta-Buch auf dem Markt. Gibt es irgendwas, was du anders machen wolltest, was du anders gemacht hast?
Also das war die Überlegung. Also ich habe lange schon überlegt und das war nicht ganz so einfach. Ich habe irgendwann mal in den späten 90ern habe ich mal ein Suppenbuch gemacht mit Gref und Unzer und das war genau das Thema auch. Keiner wollte eigentlich ein Suppenbuch machen und dann machten gerade überall und gerade in Köln mehr als irgendeinen anderen Städten überall so Suppenküchen auf. Ne? Und das ist auch was Bleibendes und genauso habe ich wenig drüber nachgedacht, ob jetzt Bücher da schon existieren oder nicht. Meistens ist das alles sehr klassisch gehalten und auch von der Fotografie werden dann Lizenzen genommen und ich habe das Glück gehabt, dass ich den Jan Brettschneider da motivieren konnte, da mitzumachen. Das ist ein alter Weggefährte von mir, also ein sehr, sehr guter Fotograf und Freund und da macht das Arbeiten auch die ganze Woche. Das produzieren wir nicht irgendwo im Studio, sondern wir haben das in Gonsenheim in meiner Kochwerkstatt gemacht und das macht einfach Spaß und dann tauscht man sich aus und dann entsteht eher das Buch mit den Fotos als die Rezepte, weil die sind im Grunde genommen erstmal nur eine Grundlage, um den Verlag zu motivieren, da mitzumachen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache nicht jede Pasta selber. Die Soßen sind wichtig, aber was ganz, ganz wichtig ist, das ist, wenn man Nudeln füllt, weil diese Füllung, da kann man wirklich alles an Leidenschaft und Liebe und guten Produkten reinpacken. Und das fehlt mir irgendwie so ein bisschen in Deutschland. In Italien ist das üblicher, aber in Deutschland, wenn ich sowas kaufe und ich stehe auch auf Quickies. Also ich finde das auch schön, wenn ich mal was Gutes, Gefülltes kaufen könnte. Aber das hat schon was mit der Lagerfähigkeit zu tun. Ja. Ich habe nämlich gerade 20 Kilo Pasta-Füllung gemacht für übermorgen. Da gibt es so einen Mythos Mosel. Und,
super.
Und
tolle
da
Veranstaltung.
Sind 400 Personen auf so einem Schiff. Und ich habe denen gleich gesagt, also wenn ich komme, dann mache ich Nudeln. Ja, das ist auch so ein bisschen immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ich mich so ein bisschen selber ficke damit, dass ich im Grunde genommen jetzt morgen für 400 Leute 6 Angelotti machen muss. Aber das hat vorhin richtig Spaß gemacht.
Sind die Füllung. Auch tolle Winzer dabei.
Das auch das.
Grüße gehen
die ganze
raus. Annelie Weiß ist auch dabei.
Die ganze Veranstaltung muss großartig sein. Für mich ist das absolut Premiere. Aber ich mag auch die Mosel, weil die so unaufgeregt und sehr aufgeregt und spannend ist.
Absolut.
Ja. Ja, und dann mache ich Nudeln. Und wenn du sowas jetzt lange lagern musst, also in den Geschäften muss es ja lange liegen, dann machst du den Teig einfach ein bisschen dicker. Und das habe ich auch ausprobiert. Ein Tag ist kein Problem. Beim zweiten Tag wird das ein bisschen schwierig, dann könnte es wässrig werden. Aber ich finde, dieser Teig, der darf außenrum nur die Hülle sein, wie so ein Vakuumbeutel, wenn man was im Sous-Vide gart, also im eigenen Aroma gart. Und das ist auch Pasta. Also es ist eigentlich schon länger als das Sous-Vide, wo ich immer sage, das ist geschützt durch den Teig und wenn der einen leichten Biss hat und auch noch, weil viele Eigelb drin sind von glücklichen Hühnern und ein gutes Grieß und Mehl drin ist, dann ist der Rest einfach eine Vermehlung von Geschmacksexplosion.
Eine Vermehlung. Ja, es ist eine Vermehlung. Da sind wir gerade bei einem tollen Thema mit Sous Vide und sowas. Da habe ich nämlich gleich eine Frage. Wenn man ins Buch schaut, auf Seite 17, das zeige ich dir kurz, da ist der Teig einmal Sous Vide, also eingepackt, also vakuumiert, und einmal vakuumiert, ist der einfach nur eingewickelt. Okay. Das gibt es keine Erklärung im Buch zu. Aber was ist deine Erklärung?
Das erklärt das Bild von alleine. Ich bin also gerade jetzt bei dir, muss ich jetzt mal sagen.
Danke.
Also jetzt noch mal dazu.
Ich habe es verstanden.
Das ist
geht schneller vakuumieren. Ja.
Jeder Teig, der braucht eine Ruhezeit von einer halben Stunde oder Stunde und den packe ich dann in Klarsichtfolie ein und wenn ich vakuumiere, dann muss ich ihn auch nachher nicht mehr mit der Hand kneten, sondern das Vakuumgerät bläst erstmal Luft rein und zieht es dann raus. Das heißt, ich spare mir auch nochmal einen Arbeitsschritt und habe nicht nur Zeit gespart, sondern Energie gespart und habe nachher ein ganz tolles Ergebnis.
Tipp für die Hausfrauen, wir Hausfrauen müssen ja zusammenhalten. Wie ist das? Kann ich den Teig so auch einfrieren oder ist das nicht machbar bei Nudeln?
Das ist überhaupt kein Problem. Also meine Nudelteige sind zu 99% immer mit Eigelb und Ei. Wenn ich das länger lagere im Kühlschrank, dann könnte es sein, dass es irgendwann mal oxidiert, das wird ein bisschen gräulich. Das ist aber nicht schlimm. Und wenn ich das vakuumiere und dann in den Kühlschrank lege, dann ist das überhaupt kein Problem. Und einfrieren, gerade wenn ich in Urlaub fahre und ich habe noch ein paar Eier über oder so, also die Eier einfrieren ist immer ein bisschen schwierig, aber Nudelteig zu machen und dann habe ich schon die Hälfte der Vorbereitung geschafft und dann am Morgen mache ich die Füllung, lasse den Teig langsam nachts auftauen im Kühlschrank, roll das aus und das ist überhaupt kein Unterschied, ob der frisch gemacht wurde oder eingefroren war.
Aber jetzt habe ich noch mal zu dem Nudelteig eine sehr spezifische Frage aus dem Buch. In dem Grundrezept heißt es, mindestens 4 Stunden soll der liegen, kühl liegen und bei dem Grün, Rot, Schwarz 1 Stunde. Hat das einen Grund?
Ja, keine Ahnung, aber ist ja schon mal, wie das zustande kommt, aber da hat ja schon mal einer richtig gelesen, das spricht für euch.
Wir setzen uns mit den Büchern aus.
Nein, ich finde das auch super, das spricht für euch. 1 Stunde ist völlig ausreichend, es geht auch 1/2 Stunde. Das kommt immer auch drauf an, welche Maschine ich nachher benutze. Der zieht sich einfach, wenn er nicht genügend Ruhezeit hatte, immer wieder ein bisschen zusammen. Und deswegen, umso länger der eigentlich ruht, umso schöner ist der nachher entspannt und lässt sich einfach auch gleichmäßiger ausrollen.
Ich habe schon draus gekocht. Ich habe die offene Lasagne mit Frühlingsgemüse gemacht und ich muss sagen, der Teig gefällt mir, der war super lecker. Ne? Tolle Nudel.
Das ist ein Rezept, das habe ich beim Heinz Winkler, ein Südtiroler, gelernt. Und also 80% von den Spitzenköchen in Europa, ob das ein Heinz Beck in Rom ist oder ein Dieter Koschina, die alle bei dem waren, die benutzen dieses Rezept immer noch. Und das ist einfach bewährt, der ist lecker, der lässt sich gut verarbeiten. Die einzige Geschichte bei so einem Nudelteig ist immer, das ist das Eigelb. Also entweder habe ich ein fettes Ei oder ein kleineres Ei. Das muss ich ausgleichen mit Flüssigkeit. Und da kann ich mir auch in der Arbeit sehr viel Arbeit sparen. Weil umso langsamer ich dann Flüssigkeit dazugebe und so kompakter der Teig ist, umso weniger muss ich den nachher mit Grieß bearbeiten, mit Mehl bearbeiten, damit er dann einfach so ist, dass er zu füllen wäre.
Aber jetzt habe ich rausgehört, es geht eigentlich um Teig selber machen für Pasta, wenn diese Teige gefüllt werden.
Ja, Die Ausnahme sind die Tagliatelle.
Buchholz geht nicht her und macht Spaghetti à la Gitarre. Also du stellst dich auch nicht hin und machst deine Spaghetti.
Also das, ich habe so eine Gitarre auch, ne, und ich finde das auch gut, wenn man sowas mal macht in den Kochkursen und so weiter. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich mache das zu Hause nicht. Ich kaufe eine gute Pasta, die habe ich immer im Haus. Ich probiere auch mal was Neues aus. Und das ist der Unterschied zwischen Süd- und Norditalien auch. Also im Süden wird, das hat was mit der Historie, mit der Armut zu tun, mehr getrocknet, mit weniger Ei gearbeitet. Im Norden wird viel mehr Frischpasta benutzt. Und wenn du dann in Kampagnen bist, sage ich jetzt mal, da zwischen Apulien und der Amalfiküste, da merkst du eben, dass das auch ein Handwerk ist und dass das auch ganz speziell und nicht nur der Grieß, das Wasser, sondern das Gesamte, dass das einfach auch ein ganz besonderer Geschmack ist und das wird da unten auch sehr, sehr zelebriert. Am Anfang habe ich das gar nicht so verstanden. Heute finde ich das auch, das schmeckt man einfach. Wenn ich eine gute Pasta habe, die lange Kochzeiten hat und ich vernünftig damit umgehe, dann ist das einfach, da brauche ich nur ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Butter dazu und einfach lecker.
Mir ist aufgefallen in dem Buch auch, dass du teilweise dann doch schon von einem gewissen Basiswissen ausgehst, was der Leser da haben muss.
Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
Hast du dir darüber keine Gedanken gemacht, für wen du das schreibst?
Also
so
das
Niveau? Also jetzt als Beispiel. Die Gnocchi zum Beispiel, ja. Da steht drin, Kartoffel dämpfen, Punkt.
Ja.
Fertig.
Ja.
So, in anderen Kochbüchern würde da gerne, nehmen Sie einen Dämpfeinsatz und
machen. Ja, aber das, also ich Minuten finde jetzt einfach mal, wer einen Dämpfer zu Hause hat, der hat auch eine Betriebsanleitung, der kommt dann auch weiter und alle.
Ja, aber das ist ja ein gewisses Basiswissen.
Ja, aber ich finde, jetzt muss man das nicht alles totreden, okay. Auch in Rezepten, also zu so ausgeschmückt formulieren und. Okay. Da spielt das auch ein bisschen eine Rolle, was der Verlag dann am Ende sagt. Und die haben das einfach gerne kurz und knapp. Und ich finde, sowas muss man wirklich gar nicht mehr. Da kann man ChatGPT oder wie das heißt oder Google fragen oder so. Und
das finde ich lässig.
Also das doch. Und dann, ja, auch das, es ist ja nicht so, dass da noch ein Video in dem Buch ist, wie ich dann am Ende die Nudeln fülle und so weiter. Ich finde einfach, da muss man sich mit auseinandersetzen. Ja. Und ich gehe ganz klar auch davon aus, das ist ein Buch für Einsteiger, aber nicht für Vollidioten. Okay. Und deswegen kommt da jeder gut mit klar.
Gut,
so,
gut,
ist ein gut, Buch für Einsteiger, aber nicht
weil, auch so. Zum Beispiel Garzeiten fehlen völlig, ne?
Ja, das ist ja auch so ein Thema, das fängt ja bei dem Teich an, da ist so eine Variable immer da mit den Eiern, was ich gerade erzählt habe und die Garzeiten genauso, wie groß mache ich den Ravioli oder den Tortellini oder die Angelotti oder und wie viel Füllung gebe ich da rein, halte ich mich jetzt an so ein Rezept oder mache ich dann automatisch ungleichmäßig, weil ich sage, man muss auch sehen, dass das Handarbeit war, ne? Das sind Unikate oder man geht da strategisch dran, wie so ein Sternekoch und da muss eins aussehen wie das andere. Ich finde, den Spaß muss man einfach haben und die Wertschätzung der Gäste damit demonstrieren, die dann kommen und wenn man selber sowas gegessen hat, dann macht man das auch mal und ich mache auch immer mehr Pasta, als ich brauche und das, was ich an dem Tag nicht verzehre, das friere ich einfach ein, weil es ist schön, sowas immer im Gefrierfach zu haben.
Richtig, ja. Jetzt hast du selber gesagt, man muss den Verlag ein bisschen anfüttern, was die Rezepte angeht. Man muss ihn vielleicht auch ein Stück weit neugierig machen, man muss ihn brennen lassen für das, was man davor hat.
Ich hab einfach gesagt, so in diese Richtung muss das gehen und da waren viele Vorschläge da und so entsteht auch ein gutes Essen, indem man da einfach einen Dialog führt miteinander und sagt, okay, das könnte so sein oder das so und auch mit dem Titel, das war auch so ein Thema. Ich wollte da jetzt nicht vorne auf dem Titel unbedingt drauf, sondern die haben gesagt,
okay.
Ich
finde Gregor auch nicht so schön.
prinzipiell.
Ich darf nicht sagen, was er gesagt hat, aber nein. Prinzipiell.
Und dann ging das auch hin und her und die wollten unbedingt, weil sie dachten, okay, dann verkauft sich das vielleicht ein bisschen besser und ich habe gesagt, also wäre auch schön, wenn nur der Name da stände. Ne? Also mir reicht das dann am Ende, aber ich bin dann so weit Profi, dass ich dann eben sage, okay, was soll ich jetzt gegen den Vertrieb sagen, wenn sie sagen, das hilft ein bisschen, dass das ein bekanntes Gesicht ist oder so. Und ich finde das Buch sensationell, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist, würde ich sagen, mit das Schönste, was ich jemals machen durfte. Und wenn sich das gut verkauft, dann habe ich noch zwei Themen, die mich auch interessieren. Also sehen wir uns bald wieder, aber bestimmt nicht in Folge 100.
Ja, Bratschlauch, oder?
Ja, da, ja, okay, drei Themen.
Da haben wir dich gerade drauf gebracht, oder?
So, das ist eigentlich unser Thema,
ja, Bratschen. Ja, finde ich auch nicht verkehrt. Also auf jeden Fall besser, als alles in Alufolie zu machen.
So, und, ja. Rote Beete mit Orangenschnitz, Chili, langsam gegart im Ofen, im Bratschlauch, ja. Hör mal. Da hast du eine Aromenfülle im
Mund. Hört sich toll an.
Absolut.
Was ist denn dein Lieblingsgericht in dem Buch?
Ja, die Lieblingspasta.
Oh, das werde ich auch immer gefragt. So grundsätzlich habe ich nicht. Also ich finde jetzt ganz einfach zum Beispiel diese Frischkäse-Ravioli mit Pinien-Salbei-Butter. Das ist immer abhängig, was für einen Käse du da reintust. Und,
ich hatte gedacht Agnolotti, weil Agnolotti sind ja so dein Ding.
Auch das, ich meine, jetzt muss ich nie auf eine Veranstaltung kommen, wo dann auch noch Kollegen sind und ich mache dann immer diese Frischkäse-Ravioli mit einer Pinien-Salbei. Ich finde sie großartig, aber man ist dann auch manchmal so ehrgeizig, dass man nach rechts und links guckt und diese Agnolotti, da gibt es eine Füllung mit den Auberginen zum Beispiel. Ich habe gerade sizilianische Auberginen, 40 Kilo im Backofen geschmort und habe dann ein bisschen Pecorino, Mascarpone und ein bisschen Parmesan als Würze und geschnittenem Basilikum dazu getan. Das kommt ein bisschen Creme Fraiche auch noch mit dazu wegen der Säure und das muss jetzt gut durchziehen, dass die schön kompakt ist und morgen früh fange ich dann an, irgendwie 5000 Agnolotti zu machen und das mache ich gerne, das macht auch Spaß, weil du siehst, was du machst und vor allen Dingen, wenn du die Leute dann beobachtest, wenn sie sowas essen, weil das gibt es auch nicht an jeder Ecke, so frisch gemachte Pasta, auch da muss ich sagen, würde ich mal mehr die Italiener in Deutschland in die Pflicht nehmen, die Mamas, die machen das, ne, die Söhne sind meistens die Faulen und die Frauen, die sie dann heiraten, das sind leider nicht mehr so viele Italienerinnen, die das können oder gelernt haben und das finde ich einfach, das darf nicht in Vergessenheit geraten und das muss einfach so ein Impuls auch vielleicht von außen kommen. Und dann frage ich mich immer, warum der beste Koch Roms zum Beispiel ein Deutscher ist.
Ja, weil er ganz gut mit Eigelb umgehen kann.
Ja, auch.
Ja, ja. Ja. Noch so einen flüssigen Kern. Großartig. Das sollten wir auch mal machen. Wir sollten unbedingt mal nach Rom.
Ja,
dieses
komme ich mit.
Ja, darum geht's.
Ja.
Essen verbindet.
Jetzt ist das mittlerweile dein 13. Kochbuch, glaube ich. Ne?
Ich weiß das gar nicht. Aber gut, wenn du das erzählt hast. Aber ich weiß das. Ich finde das auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur die Entwicklung, auch für sich selber so ein Buch machen zu dürfen. Auch. Das ist auch nicht so selbstverständlich für mich. Und wenn es dann noch Leute gibt, die das gut finden, also das merkt man
ist
ja, wenn es gekauft wird.
Ist das mittlerweile?
Nee. Es ist immer Horror.
Was war denn der größte Horror bei dem?
Die Rezepte,
was war der größte
die Rezepte aus dem Pool mal als Grundmaske rauszufiltern und dann, also eigentlich hätte ich auch viel mehr machen können, aber der Arbeitsaufwand, man unterschätzt das auch von außen. Klar gibt es da viele Kollegen, die dann einfach aus dem Pool sich bedienen und auch ein Pool von Fotos oder so. Das bin ich aber nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich finde das einfach schön, dieses ganze Team, was zusammengearbeitet hat. Meine Leute, damals die Paula, die hat die ganze Koordination von meiner Seite zum Verlag und zum Fotografen gemacht. Die war dann auch währenddessen da und durfte auch mit dem Fotograf so ein paar Fotos für Social Media machen. Die nehmen wir natürlich nicht, wir nehmen Originalfotos, aber da hat sie was dazu gelernt und so ist der Austausch. Wir sind abends, das waren 14 Tage, haben wir produziert, die Fotos und die Rezepte nochmal überarbeitet und wir sind abends essen gegangen, da waren noch zwei andere Jungs mit dabei und dann haben wir einfach mal über Essen, Trinken und zwei alte Säcke, der Jan Brettschneider und ich mit den jungen Hüpfern gesprochen und sich da ausgetauscht, wo geht die Reise hin und so. Und das ist einfach so ein Projekt, warum es unter anderem, auch wenn es Horror ist am Anfang, dann am Ende schön ausgeht. Und dann bleibt, ja, wie wir alle Menschen sind, immer das Schöne in Erinnerung. Und da ist so ein Buch, wenn du es dann in der Hand hast und blätterst mal und guckst dir die Fotos an. Dann habe ich den Fotografen nochmal, den Jan nochmal angerufen und habe gesagt, immer, ist das so in Ordnung von den Farben für dich? Weil ich finde auch, das müssen sich alle Beteiligten da wohlfühlen. Auch der Verlag. Ich habe gesagt, okay, ich schick auch die Bücher an Kollegen. Die können das vielleicht über Social Media noch mal ein bisschen featuren. Ne? Also das muss ja einfach auch funktionieren. Und da gebe ich auch alles für, dass es funktioniert.
Ja, ja, genau.
Weil da bin ich ja stolz drauf, dass ich das machen durfte.
Mhm. Aber gibt es denn auch, gibt's auch einen Fail? Also wir hören das ja immer wieder, dass Rezepte wegfallen, weil sie einfach tatsächlich nicht funktionieren. Oder für den Hausgebrauch, der das Kochbuch kauft.
Ja, das funktioniert nicht. Das ist der Verlag, ist da schon rigoros, aber dadurch, dass wir die Fotos dann abgeliefert hatten, dann war auch klar, es gibt kein zweites Shooting. Und dann war das, was drin war, drin quasi.
Okay.
Also da hätte man noch was ergänzen können, aber das war ein bisschen fies. Aber am Ende hat der Jan auch sehr viel Erfahrung und ich auch. Und da haben wir dann einfach unseren Kopf durchgesetzt. Ne? Okay. Das ist so ein eingespieltes Team und das ist ja eigentlich auch was Positives. Da hat keiner gemeckert deswegen oder so. Das wurde gar nicht großartig diskutiert, weil die haben gesehen, das ist gut. Und dann wurde das akzeptiert. Okay. Und so ist ein Essen am Ende auch. Ein Essen, gutes Essen ist immer sehr demokratisch. Das ist gut oder ist nicht gut. Wenn es kalt ist oder lauwarm, das spielt alles keine Rolle. Aber wenn es schmeckt auf den Punkt, dann ist es gut und fertig.
Warum ist Pasta so super beliebt? Ist das, kannst du dir das erklären? Warum ist das so? Was ist Pasta so prinzipiell? Was macht das aus?
Das macht Gänsehaut, wie ihr siehst. Ja, so ist das. Einfach eine, weil das einfach was Unkompliziertes, aber doch irgendwie... so auf den Punkt geliefertes, leckeres Essen ist, das nimmt alle Emotionen. Ich weiß das nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Das passiert bei mir einfach, wenn ich irgendwie emotional werde. Und das ist jetzt hier 28 Grad im Schatten, wo wir sitzen. Also das kann nicht an der Kälte liegen. Und das hat was mit Nudeln zu tun. Also ich glaube einfach auch... dann kommt Pizza und dann kommt lange erstmal nichts. Ne? Also jeder isst gerne und die Kinder, die wollen kein Grünzeug da drin haben, aber die essen Spaghetti mit Butter und dann sind die glücklich.
Und dann müssen
die,
aber wenn es rot ist, das Grünzeug ist auch gut.
Ne? Ja.
Aber jetzt sitzen wir im Bootshaus heute in deinem sehr, sehr schönen, eine wunderschöne Location. Also es lohnt sich wirklich hierher zu fahren.
Vielen Dank.
Wie viele Gerichte aus diesem Buch hast du denn aktuell auf der Karte?
Nicht eins. Nein. Wir haben ich will das auch ganz kurz erklären. Also der Lukas, also wir haben bis vor kurzem, ich hatte da mal so ein bisschen Schwierigkeiten in der Brigade und dann waren die ein bisschen unterbesetzt. Dann habe ich das Ruder übernommen von Dezember bis zum 15. April. Und der Lukas, das ist der neue Küchenchef und den will ich da auch. Also ich bin da sein väterlicher Chef, sage ich jetzt mal. Und wenn er da irgendwie was hat, dann tauschen wir uns auch sehr. Manchmal nervt mich das auch, weil ich es gar nicht so gewohnt bin, dass so viel Fragen und so viel Rücksicht genommen wird auf mich, um was ich denke und was ich fühle und was ich an Erfahrung habe. Und das sind so Freiräume, die ich ihm dann einräume. Und dann sage ich, pass mal auf, weil wir haben heute Morgen auch ganz kurz über ein vegetarisches beziehungsweise veganes Gericht gesprochen. Und er meint, das macht ihm nicht zu viel Arbeit und so weiter. Dann ist das gebongt, weil ich auch immer Angst habe, dass die Leute zu viel Stunden, das sind sowieso viele Stunden und sehr harte Arbeit, da muss man das nicht übertreiben. Und das, was der jetzt am Pasta ausgesucht hat, das ist auf seinem Mist gewachsen und das finde ich auch gut. Also ich würde jedem auch empfehlen, genau vom Lukas diese Pasta und alle anderen Gerichte auch zu essen, weil da bin ich wirklich stolz, weil der kann kochen und das sage ich nicht, weil das mein Laden ist, sondern weil er es kann. Und ich finde das schön, wenn ich solche Leute noch fördern kann oder auch, dass ich solche Leute bei mir im Team habe, die das dann auch ohne irgendwas zu meckern, zu nörgeln oder so, einfach umsetzen, weil das deren Leidenschaft ist.
Apropos Leidenschaft, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wenn man dir bei Instagram folgt und sieht, was du so machst.
Also alle folgen.
Ja, alle folgen. Bitte alle jetzt folgen, damit du noch was
mache ich denn da bei Instagram? Weiß ich gar nicht.
Du filmst dich sehr gerne dabei mit Hund. Gehst du einfach am
Eugen, genau, der Riesenschnauzer.
Gehst du mit Eugen, Riesenschnauzer, gehst du hier durch Mainz, durch die Prärie und genießt das Leben.
Das sind die Obstwiesen in Gonsenheim nach Finden zum Beispiel mit dem Fahrrad. Ja, ich genieße das auch um die Uhrzeit. Also ich bin Frühaufsteher und wenn nicht dann morgens ein Kumpel sagt, komm, wir gehen jetzt. Also ist nicht immer toll, wenn er sagt, morgens wir gehen jetzt, wenn es regnet oder so. Aber das ist einfach schön, wenn man dann rauskommt und so beginnt man den Tag. Und dann finde ich einfach, dann kann man den Leuten, und das ist nichts anderes wie Motivation, einfach zeigen, ey, mach doch mal das Gleiche. Geht aber mit eurer Perle spazieren morgens.
Oder? Mehr als angekommen. Du weißt, worum es geht.
Ich genieße das. Das ist so sattgrün momentan alles. Und du siehst die Gerste und so. Das fängt an zu sprießen. Die ersten Süßkirschen, die sind knallrot. Die schreien quasi, pflück mich und ess mich.
Poesie. Poesie. Ralf Buch.
Ralf. Ja, ist egal. Ich nenne mich jetzt Ralf. Ja.
Knipser. Ralf. Ja, nenn mich Ralf. Wir haben zu viel Knipser von der Mosel. Pfalz. Siehst du, jetzt tue ich schon die Knipser zur Mosel. Also, wie weit bin ich denn schon gekommen?
Nein, nee,
du bist im Leben. Leben tatsächlich angekommen?
Das weiß ich gar nicht. Ich genieße das einfach. Und ich frage mich dann auch immer, und das war heute zum Beispiel heute Nachmittag auch so, da bin ich nochmal kurz so einen Gassigang gegangen und dann habe ich gesagt, also das war früher nicht üblich, dass ich so einen Drang in die Natur hatte. Und so viele junge Menschen, die fangen direkt an mit diesem Drang in die Natur und dann sage ich, das finde ich einfach großartig. Das hätte ich mir damals auch gewünscht, woher das jetzt resultiert, keine Ahnung. Ne? Ist auch egal, die machen es einfach und das finde ich einfach toll und ich genieße das. Also ich hatte heute jetzt für einen neuen Dreh, habe ich kurz mit Björn Freitag vorhin noch telefoniert und dann hatte die Produktionsgesellschaft mich angerufen und hat gesagt, ja okay, weil ich habe noch keinen Babysitter für Eugen und wir drehen jetzt mal in einem Stück durch. Und dann habe ich gesagt, ich nehme den mit und das genieße ich auch. Und dann haben die gesagt, okay, wir haben jetzt nicht jedes Hotel, was ein Tier Eugen, aufnimmt. Ja, dann habe ich gesagt, das ist kein Problem. Ich habe so eine Luftmatratze bei Decathlon gekauft. Die finde ich, also ist keine Werbung. Ich finde, was es da an Luftmatratzen gibt heutzutage, da brauchst du kein Treckerbett mehr. Und dann penne ich eben 5-6 Stunden mit dem im Auto und dusche dann im Hotel. Da habe ich gar kein Problem. Das finde ich einfach wichtig. Und das ist auch mal ein Experiment für mich, wo ich mich selber zu zwinge oder der Zufall oder was auch immer. Und ich bin in der Natur. Ist doch schön, wenn ich da morgens die Kofferraumklappe aufmache. Das ist ein Kombi, den ich fahre. Und dann gucke ich einfach aufs Wasser. Ne? Ist ja Sommer, das ist ja nicht kalt. Aber und duschen kann ich ja woanders.
Nicht nur, dass du im Leben angekommen bist. Diese Lässigkeit zieht sich auch durch dieses Buch. Diese Lässigkeit zieht sich auch hier durchs Bootshaus. Dieses einfach Sein. Ne?
Ja, vielleicht wollte ich das immer und habe nur gedacht, ich müsste... weil der Weg so bei vielen vorgezeichnet war, eine ganz klassische Ausbildung machen und dann auch diese Sterne-Gastronomie und so weiter. Und ich bin heute angekommen, das nächste Projekt, was ich irgendwann mal machen werde, gastronomischer, das wird noch einfacher sein. Da müssen die Leute sich ihr Essen selber holen und nicht Selbstbedienung, das ist ja ein Schimpfwort, sondern die dürfen sich ihr Essen selber holen und dürfen damit zum Tisch gehen. Und dann wird das Essen noch einfacher und noch mehr auf den Punkt, gar kein Shishi. Und das finde ich, das ist dann am Ende auch meine Kindheit. Und das ist Italien und das ist Pasta.
Oh ja, sehr schön.
Toll. Das ist, doch. Ist das ein Schlusswort?
Ja, das ist ein Schlusswort.
Da würde ich jetzt irgendwie so ein...
Ja, dann sagen wir vielen Dank.
Danke, schön, dass ihr hier wart.
Ja, ganz, sehr, ganz gerne, sehr gerne.
Immer wieder gerne.
Viel Erfolg mit dem Buch.
Danke.
Ganz toll. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Du hast doch noch nicht verraten, welche Projekte da noch kommen.
Nee, zu 100.
Der Bratschlauch.
Der Bratschlauch.
Bratschlauch. Wir machen den ganz groß, den Bratschlauch.
Das war ein sehr spaßiger Nachmittag, ne?
Ja.
Ja.
Allerdings.
Ja, auch sehr viel Wein, muss man ja wirklich sagen. Also es war wirklich, und wir mussten noch nach Köln.
Ja.
Ja.
Da legen wir die Decke des Schweigens drüber.
So.
Ne?
Mhm. Da reden wir nicht drüber.
Nein, da reden wir nicht drüber.
Nein.
So. Und ich würde sagen, das war's für dieses Mal,
ja,
oder? Ach, jetzt geht es übrigens für uns.
Das Schöne ist ja, das war die 80. Folge. Jetzt überleg mal, wir sind so viral mittlerweile. Und jetzt gehen wir in die Sommerpause.
Ja, genau.
Bis Mitte, Ende August sind wir nicht da.
Genau.
Man sieht uns jetzt noch mal kurz bei RTL.
Ja.
Dann sind wir auch da kurz in der Sommerpause. Und dann hören und sehen wir uns wieder und fassen uns dann auch gerne wieder an.
Ja, natürlich.
Mit neuen Kochbüchern.
Ja.
So, und wenn ihr
neuen Abenteuern.
Und neuen Abenteuern.
Und neue Interviews.
Wenn ihr Fragen habt oder Tipps für uns habt, dann schreibt uns doch.
Ja,
ne?
Genau. Die Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und unter Kochbuchcheck, unserer Homepage, da gibt es übrigens auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir hier vorgestellt haben. Bei Instagram und Facebook, da findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Auch da gibt es hin und wieder mal, sieht man ein Foto von uns und oder eine kleine Story von dir meistens.
So ist's.
Und wir freuen uns über eure Nachrichten. Mhm. Habt alle einen schönen Sommer.
Mhm. Immer schön. Fasst euch an.
Ja, immer schön Sonnenmilch benutzen.
So.
Ne? Und sagen tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
Immer lecker bleiben, das ist die Hauptsache.
Tschö.
So. Ne? Patrick, ich wünsche dir auch einen schönen
Sommer. Ich wünsche dir auch einen schönen Sommer. Das ist so final, ne? Du, ich wünsche dir auch einen schönen Sommer.
Einen schönen Sommer.
Das ist so ein Tritt in den Arsch, ne? Am Schluss. So.
Ich wünsche Ihnen einen Tschüss dann.
Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Sommer. So nach dem Motto, ruf mich nie wieder an, oder? Don't call us, we call you.
Ja, das ist so.